Ich bin am 2. Oktober 1918 in Kevela am Niederrhein geboren. Kevela ist der größte deutsche Marienwallfahrtsort. In meinem Elternhaus bin ich in einem guten religiösen Klima groß geworden. Seit Generationen sind wir zu Hause Goldschmied, mein Großvater, mein Vater, mein Bruder, mein Neffe, und machen dort Kirchengeräte. Und wenn ich zu Hause war und meine Schularbeiten machte, hörte ich schon von Weitem die Prozessionen vorbeiziehen, und ich bin dann auf den Balkon gelaufen und habe sie mir angeschaut. Ich war in der Zeit Messdiener und bin auch in Kevela zur Schule gegangen. Nach dem Abschluss der Primar- und Sekundarschule bin ich in das bischöfliche Internat Collegium Augustinianum nach Garsum gekommen, habe dort 1937 im März Abitur gemacht. Das war in der Nazi-Zeit. Ich war damals auch in der katholischen Jugend aktiv im Bund Deutschland, und wir haben uns als Jugendliche gegen diese Zeitströmung sehr konträr gewandt und haben versucht, das alles innerlich zu verkraften. Ich kam nach meinem Abitur zunächst in den Arbeitsdienst in der Nähe von Hamburg, und nach dem Arbeitsdienst, nach 7 Monaten, konnte ich mein Theologiestudium in Münster beginnen, im Oktober. 1939, bei Kriegsausbruch, da wurde die Universität Münster geschlossen, bin ich nach Wien gezogen mit meinem Bruder, der dort seinen Goldschmiedemeister machte. War eine sehr fruchtbare Zeit. War dort bis Dezember 1939 in Wien und musste dann wieder zurück, weil ich dort den Stellungsbefehl bekam. Und ich wollte nicht in Wien eingezogen werden, kam wieder nach Münster und habe dort noch 2 Trimester studieren können. Wurde dann im Oktober 1940 zur Wehrmacht einberufen, und zwar zu den Panzerjägern. Bei der Musterung sagte mir der Major Hämisch, ich bat ihn, er sollte mich doch zu den Sanitätern stecken. Er sagte, bleiben Sie bei den Panzerjägern, da sehen Sie das Weiße im Auge des Feindes. Ich kam also dahin und hatte das Glück, dass ich nicht direkt an der Waffe ausgebildet wurde, sondern ich wurde Funker. Und kam dann von Deutschland aus nach Frankreich, dort war der Krieg zu Ende. Sind dann von Frankreich aus im Juni oder Juli 1941 nach Russland verladen worden. Dort begann nun der Ernst des Krieges. Wir sind dann mit unserer Division, das war eine rheinisch-westfälische Industriedivision, das waren alle Landsleute, und auch von ihrer Einstellung her, ich habe kaum einen echten Nazi darunter getroffen, kamen sehr viele auch noch aus der damaligen katholischen Jugend, sodass mir als Theologe nirgendwo Schwierigkeiten gemacht wurde. Auch wurde schon mal Gottesdienst gehalten durch den Wehrmachtsfahrer. Jedenfalls war der Krieg kein Spaziergang. Ich war wirklich vorne mit an der Front, habe furchtbare Dinge erlebt, Tote in Massen. Und das bis ins Einzelne zu schildern, würde viel zu weit führen. Vielleicht nur eine kurze Episode. Wir waren bis zum Wolga-Staubecken vorgestoßen. Ich mit meinem Funktruppgerät auf der Rollbahn Moskau-Leningrad, haben uns danach in Winterquartier zurückgezogen, da fing der Russland anzugreifen, da begann für uns der Rückzug mit viel schlimmen Erlebnissen. Eine kurze Episode: Ich wurde im Juli 1944 beim Ausbruch aus Brest-Litowsk in einem dramatischen Getümmel verwundet, bekam einen Schuss durchs Bein und bin dann, hab Glück gehabt, mit meinem Volkswagen, der war Funkwagen, durch die Nacht hindurchgefahren und bin dann in Ostpreußen ins Lazarett gekommen. Von da kam ich danach zur Genesungskompanie wieder zurück, nach Thüringen, nach Eisenach, und von dort zunächst mal nach Hause zum Genesungsurlaub, und habe ich mich abgesetzt. Eine Tante von mir war Oberin in Andernach in einem Lazarett. Da brach nun die Westfront zusammen, das Lazarett wurde Feldlazarett, ich musste wieder zurück, kam kurz oder lang dann wieder an die Front nach Breslau. In Breslau wurde ich am 6. Mai 1945 geriet ich in russische Gefangenschaft. Wir waren dort im Lager. Das war so die Halbzeit von meinem Krieg. Nicht jetzt 3 Jahre Krieg, jetzt kamen 3,5 Jahre russischer Gefangenschaft, die mir aber sehr viel, bei aller Entbehrung, bei allem Schlimmen, sehr viel gebracht haben. Die haben mir mehr gebracht als ein ganzes Theologiestudium. Zum Beispiel lernte ich in Breslau einen evangelischen Pfarrer nennen, Dr. Hans Heber, war Ratsmitglied der evangelischen Kirche. Wir haben in Breslau gemeinsame Gottesdienste gehalten, wir haben ökumenische Gottesdienste gehalten, wir haben gepredigt, er den evangelischen Teil, ich den katholischen Teil. Wir wurden dann später von Breslau verladen nach Minsk. In Minsk waren wir dann im Kraftwerk und mussten dort schwere Arbeit verrichten, Torfzüge leer schaufeln, und ich wog dann normal nur noch 80 Pfund, ich war auch Dystrophiker und wurde krank. Wir kamen dann von dort nochmal mit einer neuen Verladung in den Donbass nach Stalino im Bergbau. Ich war dort ein Jahr, kam ins Lazarett, und dann kam für mich die Erlösung, die Heimkehr. Ich kam am 25. Oktober. Eigenartig, ich bin ja am Schutzengelfest geboren. Ich kam auf Raphael, dem Reisebegleiter, kam ich nach Hause. Und war für mich vieles neu. Ich kannte meine Schwägerin noch nicht, ich kannte alles Mögliche noch nicht. Man hatte mir zu Hause einen festlichen Empfang bereitet, und nach den langen Hungerjahren habe ich so mächtig reingehauen, dass alle Angst bekamen, ich würde krank werden oder dadurch mir selbst den Tod holen. Mein Schwager war Arzt, er hatte meinen Angehörigen gepasst, ja, auf, dass der da nicht zu viel isst. Na, jedenfalls war das im Oktober, November, Dezember. Im Januar bin ich dann ins Seminar gegangen, Januar 49.
Herr Dekan, Sie haben einen schlimmen Krieg mitgemacht. Sie haben gerade gesagt, dass Sie allerlei erlebt haben, auch viele schlimme Zeiten, die Zeit im Lager, dann die Toten an der Front, die Sie gesehen haben und so fort. Und glücklicherweise waren Sie nicht direkt an der Waffe ausgebildet, aber Sie haben den Tod überall getroffen. Hat Sie das auch irgendwie bestimmt, Priester zu werden? Oder hat Sie das auch bestärkt darin, Priester zu werden?
Es hat mich bestärkt. Mein Priesterwerden stand fest, hängt zusammen auch mit unserer ganzen Kontraststellung gegen die Nazis und auch damit, dass ich in der katholischen bündischen Jugend groß geworden bin. Und vielleicht auch damit, dass, als ich so in dem entscheidenden Alter war, mein ältester Bruder, der war gerade fertiger Arzt beim Skilaufen, tödlich verunglückt ist. Das hat mich sicher damals besonders motiviert, und im Krieg selbstverständlich wurden da immer wieder Gespräche geführt, vor allem wenn es brenzlig wurde, wenn man abends sich umschaut und rundherum war alles am Brennen, dann kam man auf mich zu und dann kamen die wesentlichen Fragen doch zur Sprache. Was kommt danach? Was ist mit den Toten, die da rumliegen am Straßenrand? Das war schon erschütternd. Wir erleben es ja jetzt auch in Jugoslawien.
Wie muss man sich denn so einen Lagergottesdienst vorstellen? Sie haben vorhin gesagt, dass Sie den katholischen Teil gleichsam im Lager gesprochen haben und jemand hat den evangelischen Gottesdienst in gewissem Sinn gesprochen. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das war am Anfang. Das war in Breslau. Wir waren in einem Riesenlager im Borsigwerk und wir hatten dann da auf Pfingsten, war reinste Pfingstereignis. An 4 Stellen hatten wir Gottesdienst angekündigt. Ein Trompeter ging vor uns her, blies ein Choral und wir zogen dann dahin. Und der evangelische Pfarrer, der Heber, der hat die Predigt gehalten. Ich habe auch Gebete gesprochen. Wir haben uns darin geteilt. Und ich habe auf die Weise erfahren, erstmals in meinem Leben, weil wir von Kindheit an nie mit evangelischen Kontakt hatten, dass wir uns sehr nahe standen. Dieser Pfarrer Dr. Hans Heber war später bei meiner Priesterweihe in Münster, saß in der ersten Bank, hat die schönste Tischansprache bei uns zu Hause gehalten. Der hat aus unserer gemeinsamen Erleben, hat er ein Buch herausgegeben und unser katholisches Beten mit einfließen lassen in seine Gebetsform. Nicht so war das hier bereichernd.
Wie war denn das zum Beispiel an Weihnachten in der russischen Gefangenschaft? So hatten Sie auch irgendwie, haben auch Gelegenheit gehabt, etwas Religiöses zu tun an diesem Tag?
Weihnachten war etwas dramatisch bei uns immer. Ich habe da den Gottesdienst gehalten. Ich habe immer Gottesdienst als Theologiestudent. Ich habe Gottesdienst gehalten. Jetzt besuchen mich zu meinem Geburtstag 3 Mitkriegsgefangene, einen aus München, einen aus Berlin, einen aus München-Gladbach, die immer mit dabei waren. Und ich habe Wortgottesdienst gehalten, ich war ja noch nicht Priester. Aber Weihnachten war es immer kritisch. Ich denke an eine Weihnacht, da waren wir gerade mit unseren Schaufeln ins Lager gezogen und dann sagte der aufsichtshabende Wachbeamte, wir sollten mal einen Moment warten. Die gingen dann hin und haben unsere Sachen nochmal durchwühlt und alles Letzte dann herausgeholt. Und dann haben wir im Lager da so eine Art Christbaum gemacht, so einen verkrüppelten Baum mit ein bisschen Staniolpapier umwickelt. Und vorher hat ein russischer Politruck ein bisschen hämisch uns apostrophiert, wir sollten lieber arbeiten und Rubel verdienen, anstatt zum Himmel zu gucken. Und dann bin ich dann gekommen mit meiner Weihnachtsbotschaft und unseren Weihnachtsliedern, was den Mitleidenden ja sehr gut getan hat. So habe ich so dreimal in der Gefangenschaft Weihnachten erlebt. Im Krieg war es anders. Da saßen wir an der Front, waren wir froh, wenn wir irgendwo ein Stückchen Baum erwischt haben und so weiter.
Ja, Sie haben schon extreme Lagen, die es in einem Leben geben kann, erlebt. Sie sind trotzdem Priester geworden heute und Sie haben uns vorhin gerade gesagt, dass Sie dann nach Ihrer Rückkehr auch aufgenommen worden sind in das Seminar und schlussendlich die Priesterweihe erhalten haben. Wir wollen jetzt hier an dieser Stelle etwas Musik einspielen. Sie haben mir vorgeschlagen, dass wir ein Gesang aus Dese hören, singt dem Herrn.
Singt dem Herrn alle Länder der Erde,
singt
und preist seinen Namen.
Singt dem Herrn ein neues Lied, Lob singt ihm alle Zeit, Lob singt ihm alle Zeit.
Handgemacht hat der Herr sein Heil, vor den Oben wir bekommen.
Singt dem Herrn ein neues Lied, Lob singt ihm alle Zeit, Lob singt ihm alle Zeit.
Jaucht vor dem Herrn alle Länder der Erde, freut euch, jubelt und singt.
Singt dem Herrn ein neues Lied, Lob singt ihm alle Zeit, Lob singt ihm alle Zeit.
Der Himmel freut sich, die Erde frohlocke,
Herr Dekan Polders, Sie sind also am Rhein aufgewachsen und haben schlussendlich nach dem grausamen Krieg wieder in Ihre Heimat gefunden und haben dort am Rhein dann als Priester gearbeitet. Könnten Sie uns vielleicht kurz die wichtigsten Stationen Ihrer Laufbahn dort sagen?
Ich bin an sich sehr schnell zur Priesterweihe gekommen, schneller wie all die anderen, weil man doch die 8 Jahre mir als Diakonat angerechnet hat. Ich wurde nach 14 Monaten schon zum Priester geweiht. Und meine erste Stelle war in einem Industrieort Marl, wo die Buna-Werke sind. Dort war ich 3 Jahre, habe dort die Jugendarbeit gehabt und habe auch an einem Kirchbau mitgewirkt, habe mir eine Orgel angeschafft. Danach kam ich nach Rheinberg und war dort 6 Jahre Kaplan. Das war so meine schönste Zeit. Ich hatte auch wieder mit der Jugend zu tun, hatte Kolping. In Mal habe ich übrigens ein Kolping ausgebaut. Ich habe überhaupt viel bauen müssen in meiner Priesterzeit. Da hatte ich die Jugend und Kolping und Volksbildungswerk. Das war eine sehr, sehr fruchtbare Zeit. Da begann auch sich das Konzil schon anzubahnen. In der Liturgie wurde schon manches geändert. In Rheinberg bin ich heute noch wie zu Hause. Die eine oder andere hat schon gehört, dass ich mit Unterberg zu tun habe. Der war damals mein Messdiener und ich bin jetzt Geheimnisträger und komme hin und wieder nach Zürich, um den Unterberg zu mixen. Vielleicht haben Sie auch schon mal eingetrunken, dann wissen Sie, dass ich damit beigetragen habe.
Unterberg, das wäre also dieses Aperitif oder diese Verdauungsflüssigkeit, die man da zu sich nehmen kann, ist das das?
Ja. Ich kam dann von Rheinberg in einer Bergarbeiterfahrer nach Dienstlag und Lohberg. Und da war die Seelsorge doch ziemlich schwierig, nicht? Da sah ich doch den großen Unterschied zwischen der bürgerlichen Gemeinde und dieser Bergarbeitergemeinde. Ich war sonntags erschüttert über den geringen Kirchbesuch und dann habe ich überlegt, wie kannst du das ändern? Habe systematisch Hausbesuche gemacht, bin jeden Monat einmal unter Tage gewesen bei den Kumpels, habe irgendwo mit denen an der Theke gestanden, habe im Kegelclub mitgewirkt, getan und hatte auch guten Kontakt zu den Bergbaubehörden, die mir sehr vieles für die Kirche ermöglicht haben. Zum Beispiel eine Heizungsrohr haben sie gelegt vom Schacht 300 Meter unter der Erde, den Dampf in den Keller geleitet. Damit konnte ich die Kirche, das Jugendheim, Kindergarten beheizen. Übrigens habe ich da auch noch einen Kindergarten gebaut. Da wäre noch vieles zu erzählen von dieser Pfarre. Und da bekam ich vom Bischof einen besonderen Auftrag. Und zwar sollte ich in Geldern, der Kreisstadt Geldern, nahe bei Kevela, sollte ich eine neue Form der Seelsorge in Gang bringen. Großraumseelsorge mit Teamwork. Ich sollte also mit drei Kaplänen zusammen die Gemeinde, die 9000 Seelen hatte, seelsorglich betreuen. Im Teamwork, das heißt, dass wir alle Monat zusammenkamen und uns Pläne machten, wie packen wir die Gemeinde an, was ist Schwerpunkt. Das war eine, muss ich sagen, eine sehr fruchtbare Zeit. Um die Situation in dieser Gemeinde, wo ich ja auch Dächern war nachher, über 23 Pfarren gehören zu diesem Dekanat, wurde doch sehr viel Neues auch in Gang gebracht. Augsburger des Konzils, Hinführung zur Erstkommunion, zur Beichte mit Elternmitwirkung, auch von Leichnam, nicht mehr die vier Altäre, sondern von einer Kirche zur anderen. Gottesdienstgestaltung war bei uns sehr, sehr groß, wurde groß geschrieben. Wir hatten zum Beispiel am Sonntag 8 Messen. Wir kamen jedes Mal zum Predigen. Wir hatten einen guten Organisten, einen guten Chor mit 120 Leuten. Wurden Konzerte gegeben. Ich war vorgetage übrigens in Geldern. Da wurde vor 25 Jahren die Adelaide-Kirche eingeweiht. Das war meine erste Amtshandlung bei meinem Antritt in Geldern.
Aber wie ich vernommen habe, haben Sie doch auch mal Fußball gespielt. Stimmt das?
Ja, ich habe in Geldern, war ich auch in der Schule, in der Hauptschule und ich habe als Jugendlicher und als Student immer gern Sport getrieben, auch Fußball gespielt. Da hieß es dann Lehrer gegen Schüler. Und dann haben wir den Schülern gezeigt, was die Hake ist. Nicht? Dann kam der Uwe Polders und hat ihnen die Tore geschossen und die waren sehr wütend und schrien. Hattrick haben mich ausgeschimpft, dass ich denen das Spiel versaut hatte. Das war nur in Geldern, heute ging das nicht mehr. In Geldern hatte ich eine sehr große Gemeinde, wie gesagt, allein über 50 hauptamtliche Angestellte, 4 Kindergärten, davon habe ich 2 gebaut, Familienbildungsstätte ist zu meiner Zeit gebaut worden, Sozialstation, Zentralrendantur, 2 hauptamtliche Organisten, und was alles zu so einem großen Betrieb dazu. Und das ist gut gelaufen. Ich mit meinen 3 Kaplänen, jeder hat sein Ressort bekommen. Einer hatte für die Kindergärtnerin zu sorgen, der andere für die Jugend und der dritte, ich als Pfarrer, hatte die KAB und die Frauen- und Müttergemeinschaft und so weiter und so weiter. Ich musste sehr viel bauen. Ich habe da in Geldern Millionen verbaut, habe einen guten Kirchenvorstand gehabt, habe keine großen Sorgen gehabt mit diesen Baumaßnahmen, die Pfarrkirche zu Ende geführt. Die Kapuzinerkirche wieder neu installiert und Familienbildungsstätte, Zentralrendantur, Bücherei, was da alles noch, kann ich ja nicht alle so schnell aufzählen.
Ja, Herr Dekan, nachdem Sie am Rhein so Verschiedenes gearbeitet haben, kamen Sie nun doch ins Wallis, wo Sie heute sind. Wie ging das eigentlich?
Ich kam zwischendurch noch von Geldern für 7 Jahre nach Kleve, auch aus gesundheitlichen Gründen, wegen meines Asthmas, und habe dort noch Seelsorge betrieben, habe Messdien und Altenbetreuung gehabt. War dann einmal zu Besuch hier im Wallis bei meinem Bruder, der hier ein Haus hat, und er sagt spontan, komm nach hier, dann besser kannst du es gar nicht haben. Und mein Bruder ist hier bekannt als Goldschmied. Er hat zum Beispiel in Saas-Fee die Kircheneinrichtung geschaffen. In der Kathedrale ist der Tabernakel und das Vortragekreuz von ihm und noch vieles andere. Er ist hier bekannt auch bei vielen Priestern, denen hier Kelche gegeben hat. Und der Kelch, den der Dr. Albert Karl als Rektor von Brieg damals von ihm kam, der war eigentlich der Anstoß, dass wir hier ins Wallis kamen. Nun, hier im Wallis habe ich mich bei Dr. Karlen gemeldet. Übrigens ist er wenige Tage darauf gestorben. Also wir haben uns so quasi die Stafette in die Hand gegeben. Wir waren damals beim Generalvikar, der bat mich, ich möchte doch irgendwo aushelfen. Da war ich daraufhin 2 Jahre in Unter- und Oberems und habe dort Messe gelesen, mit dem Auto immer hin und her kutschiert. Dazwischen bahnte sich so etwas bei den Kliniken an. Da war ein Priester in der Gemeinde Mullens, der hat mich entdeckt und bat um Aushilfe und bei der Aushilfe ist es dann geblieben. Er zog weg und ich trat an seine Stelle. Und seitdem bin ich in den beiden Kliniken, in der Luzerner Höhenklinik und der Berner Höhenklinik als Krankenhausseelsorger tätig. Und was mache ich da nun? Wie heute Morgen habe ich in der Luzerner Klinik 14 Patienten besucht. Da kommen immer sehr viele neue Patienten dazu und viele gehen weg. Die Luzerner Klinik hat ihre Patienten aus dem Raum Luzern. Ich bin etwas bekannt mit diesem Raum, weil ich schon seit 1958 mit Jugendgruppen am Vierwaldstätter See weile und immer wieder auch in Luzern war. Die Berner Klinik, der damalige Chefarzt, war auch mein Hausarzt, Dr. Mühlberger. Da bin ich dann auch hängen geblieben. Die haben mich gebeten, ich möchte die Seelsorge da weitermachen. Und mein Programm, mein wöchentliches Programm sieht so aus, dass ich 3-mal in der Woche die Patienten besuche, in beiden Kliniken, morgens und mittags. 3-mal habe ich Abendmessen in der Luzerner Klinik, dienstags, donnerstags, freitags, samstag Vorabendmesse in der Berner, sonntags um 9:30 in der Luzerner Klinik. Ja, und dann die Kranke besuchen.
Das ist ein ziemlich umfangreiches Seelsorgeprogramm, das Sie dort bewältigen. Gibt es denn in diesen Kliniken auch Räume, in denen die Messe gehalten werden kann, Kapellen oder wie ist das organisiert?
In der Luzerner Klinik, wo früher Schwestern waren, ist eine sehr schöne Kapelle. In den Jahren, wo ich nun da bin, habe ich sie noch verschönert. Ich habe zum Beispiel einen Kreuzweg angelegt, jetzt neuerdings den Tabernakel, weil ich halt von zu Hause aus mit Goldschmiede Polders eng verbunden bin, mit einem herrlichen Email und ein Altarkreuz, das doch mein Vater gemacht hat, hängt von der Decke runter. In der Berner Klinik haben sich die Schwestern und auch ich mich stark gemacht, da mal endlich einen festen Gottesdienstraum zu bekommen. Den haben wir nun. Auch der ist schön ausgestaltet mit dem silbernen Tabernakel, mit Kreuz und Osterleuchter und Ambo und einem großen, schönen, herrlichen Fenster, das mein Freund Emil Unterberg gestiftet hat. Ein Fenster, das so 30.000 Franken gekostet hat. Da kommen nun jeden Samstag um 4:30 die Patienten. Das Kapellchen oder der Gottesdienstraum ist immer gut besetzt. Auch in der Luzerner Klinik haben wir dann jeden Sonntag Gottesdienst. Ich bereite mich auch sehr intensiv darauf vor. Ich habe ein Vervielfältigungsgerät, wo ich die Texte abziehe. Ich habe eine Orgel und alles mögliche Tonbandgerät. Ich spiele selbst Orgel und spiele die Lieder auf dem Tonbandgerät, nehme ich mit hin zur Kapelle und habe dort einen Liedanzeiger. Das ein bisschen Technik gehört mit dazu, um den Gottesdienst schön zu gestalten.
Arbeiten Sie auch mit dem reformierten Geistlichen zusammen? Gibt es auch eine reformierte Seelsorge in diesen Kliniken?
Ich habe Kontakt mit dem Pfarrer Merz, der nach mir sonntags dort seinen Gottesdienst hält. Und auch in der Berner Klinik ist der Ortspfarrer von Montana. Wir treffen uns hin und wieder. Aber wir sind sehr freundschaftlich miteinander verbunden, muss ich sagen. Wir mögen uns, sind uns sehr sympathisch, gegenseitig wahrscheinlich.
Die meisten Patienten in der Berner Klinik sind sehr wahrscheinlich reformiert, nehme ich an. Wie sind Sie dort geduldet oder wie werden Sie dort empfangen als katholischer Geistlicher?
Ja, es ist gut, ein Drittel der Patienten, so rund 40, sind katholisch. Ich habe immer die Liste da, die besuche ich. Die anderen besuche ich nicht, aber wenn wir uns so begegnen, da sind wir eine herzliche Begegnung, auch mit dem Personal, mit den Schwestern, da gibt es überhaupt keine Schwierigkeiten.
Sie sind auch noch Mitglied des Rotary Clubs Brig geworden, sind also hier im Wallis doch ordentlich so verwurzelt worden, würde ich jetzt sagen. Sind Sie auch Pfarrer des Rotary Clubs Brig?
Vielleicht. Hängt von dem Rotary Club selbst ab, ob sie mich als Pfarrer akzeptieren, aber das tun sie wohl schon. Ich war früher schon, ich bin schon sehr lange im Rotary Club, ich war in Geldern schon im Rotary Club, hier war das noch ungewöhnlich.
Mich würden noch Ihre Beziehungen zu Kevelaar heute interessieren. Sie sind ja dort geboren. Gibt es noch etwas, was Sie mit diesem berühmten Marienwallfahrtsort verbindet?
Ja, ich komme, wenn ich von hier mal Urlaub mache, komme ich sicher immer nach Kevelaar und habe dort meine Geschwister wohnen und meine Schwägerin. Mein Bruder ist vor anderthalb Jahren gestorben. Ja, und ich war kürzlich noch da und übernachte auch da bei meiner Schwester. Die komme ich auch hier besuchen. An sich ist die Verbindung noch sehr lebendig. Meine Neffen und Nichten. Ein Neffe von mir ist vor 2 Jahren vom Papst zum Priester geweiht worden. Er ist in Lana in Tirol bei den Deutschherren. So bin ich doch noch sehr stark mit Kevelaar. Aber nicht nur mit Kevelaar, sondern auch mit meinen früheren Seelsorgstellen sehr stark verbunden.
Ich glaube, Sie haben auch mal eine Wallfahrt nach Kevelaar ausgeschrieben. War die erfolgreich?
Ich war 2-mal mit Wallisern oder sogar 3-mal in Kevelaar. Aber ich habe sonst auch schon Wallfahrten mit Wallisern gemacht nach Assisi. Da gibt es ja bestimmte Orte, die hier sehr gern besucht werden. Cassia, der Heiligen Rita. Aber die ich dann auch geleitet habe, wo ich auch entsprechend organisatorisch tätig wurde. Aber ich bin auch sonst mit Wallisern auf Wallfahrt, mit meinem Dekanat. Ich bin ja im Dekanat Leuk irgendwie mit eingebunden. Ich mache bei den Dekanatskonferenzen mit, wir kennen uns sehr gut, den Dekan Lauber und andere Priester aus dem Dekanat. Ich war mit ihm voriges Jahr in Polen, in Częstochowa, in diesem Jahr in Santiago de Compostela und Fatima.
Ja, Herr Dekan Heinrich Polders, wir sind am Ende dieses Gespräches angekommen. Ich glaube, Sie verdienen Anerkennung, dass Sie noch in Ihrem Ruhestand für das Bistum Sitten doch erhebliche Arbeit tun in den Heilanstalten, die es in Montana hat. Sie haben vorhin gesagt, dass zu Ihrem Geburtstag einige Freunde bei Ihnen in Montana, das heißt genauer in Molins, eintreffen werden zur Feier Ihres Geburtstages. Es wird das der nächste Samstag sein, wo Sie 75 Jahre alt werden. Ich gratuliere Ihnen jetzt schon zu diesem Geburtstag und wünsche Ihnen von Herzen alles Gute. Bleiben Sie weiterhin gesund und es wird uns immer freuen, zu vernehmen, wie das da so geht, was Sie tun. Herzlichen Dank, dass Sie zu Radio Rotto gekommen sind. Zum Schluss haben Sie mir vorgeschlagen, dass wir ein Stück spielen auf der Orgel von Kevelaar. Es ist dies eine der größten Orgeln in Europa überhaupt. Sie hat 128 Register. Wir hören die Sonate C-Moll von Cornelis de Wolf, der von 1880 bis 1935 gelebt hat.